Wer mich nicht kennt, mein Name ist Eduard, die meisten nennen mich Edu, ich komme aus der Gemeinde in Würzburg und ich wurde von der Conny gefragt, ob ich heute mal ein paar Worte sagen kann mit dem Thema Herzlich Willkommen. Das ist natürlich ein sehr offenes Thema, Herzlich Willkommen, ja, aber ich sage zu euch allen, Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Und das, ja, das hört man doch eigentlich sehr gerne, ne? Herzlich Willkommen. Vor allem, wenn du jetzt bei jemandem zu Besuch bist, und zu Gast bist, dann wirst du so begrüßt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und dann freut man sich. Das ist ein schönes Gefühl. Was darf aber bei einer guten gemeinsamen Zeit nicht fehlen? Ganz wichtig, wer weiß es? Essen, sehr gut. Essen. Essen darf nicht fehlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Schnitzel mit Pommes und Ketchup. Zum Beispiel. Das ist doch ein leckeres Essen. Also ich mag's. Spaghetti mag ich auch. Aber ich glaube, wenn ich jetzt alles aufzähle, was ich so alles mag, das wird kein Ende hier geben. Ich esse gerne. Sieht man manchmal auch. Aber es kann auch mal Kuchen sein. Es kann auch mal Kuchen sein. Kuchen, Kaffee und Kuchen und so. Ich liebe natürlich Schokokuchen. Wer mag alles Schokokuchen? Kurz mal melden. Oh, ihr seid echt große Konkurrenz. Gut. Aber gut, wir sind hier ja nicht in einem Restaurant. Wir sind hier auch nicht irgendwie so, ich bin ja auch nicht jemand, der dann sagt, hier gibt es gleich ein Buffet, sondern wir sind ja in einem Gottesdienst. Und die Bibel, die ist voll von Geschichten, bei denen es um das gemeinsame Essen geht. Ja, ist ja auch klar. Ich meine, Essen ist eines der wichtigsten Dinge, sonst würden wir ja nicht überleben können. Und eine Geschichte, die schauen wir uns mal genauer an. Vielleicht kennst du die Geschichte auch. Jesus hat nämlich vor einer großen Menschenmenge ein unglaubliches Wunder vollbracht. Jeder war beteiligt. Jeder hat von dem Brot gegessen und die vollen Körbe gesehen, die durch die Reihen gegeben wurden. Obwohl am Anfang eigentlich nur 5 Gerstenbrote da waren, die hatte ein Kind dabei. Und am nächsten Tag, Jesus wurde aufgeregt, gesucht und da stehen sie wieder da und dann sagen sie, wir wollen nochmal Brot. So sah das ungefähr aus. Und wie es weitergeht, da lesen wir mal in der Bibel nach. Das steht im Johannesevangelium. Johannes 6, Vers 25 bis 35. Du darfst auch gerne mitlesen. Ich habe es hier auch vorbereitet. Genau. Als sie Jesus auf der anderen Seite des Sees gefunden hatten, fragten sie ihn, Rabbi, das heißt also sowas wie Lehrer oder Meister, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben, denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Er erwiderte, nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an ihn glauben, den er gesandt hat. Wenn wir an dich glauben sollen, wandten sie ein, musst du uns schon etwas beweisen, dass du im Auftrag Gottes handelst. Kannst du nicht ein Wunder tun? Vielleicht so eines wie damals? Als unsere Vorfahren in der Wüste jeden Tag Manna aßen? Es heißt doch in der Heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Jesus entgegnete, ich versichere euch, nicht Mose gab euch das Brot vom Himmel. Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot, baten sie ihn. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Okay, ist jetzt ein langer Text. Jesus macht in der Begegnung ganz klar, dass das Brot, nach dem die Menschen verlangen, nur ein Hinweis auf ein viel größeres Bedürfnis ist. Es geht hier nicht um Hunger, um das Bedürfnis, diesen knurrenden Magen irgendwie zu stillen, sondern es geht um Hunger nach Leben. Die Frage ist, wovon leben wir? Was macht Lebensqualität aus? Und dazu gibt es, glaube ich, viele Antworten. Die kann uns jeder von uns jetzt eine Antwort geben. Zum Beispiel wäre eine Antwort die Beziehung, in denen wir leben, unsere Freunde, die Lebensumstände, der Wohlstand, der Frieden, die Anerkennung in Familie, in der Schule, im Beruf oder im Ehrenamt. Wovon leben wir? Was sind die grundlegenden Bedürfnisse, nach denen der Mensch verlangt? Und diese Frage, die ist so bedeutend, da haben sich schon echt viele schlaue Menschen damit beschäftigt und viele Wissenschaftler, Psychologen, die beschäftigen sich auch bis heute noch damit. Und das bekannteste Modell, das wird vielleicht der ein oder andere auch kennen, das ist diese Bedürfnispyramide von Abraham Maslow. 1943, das ist schon ein paar Tage her, da hat er diese Bedürfnispyramide vorgestellt. Und die gehen wir jetzt mal kurz mal durch. Ja? Die muss man so verstehen, man geht sie von unten nach oben durch. Also das heißt, wenn das Überleben gesichert ist, der unterste Sockel also, wenn wir genug zu essen und trinken haben, dann folgt als nächste Stufe die Sehnsucht nach der Sicherheit. Und dazu gehören Besitz und Gesundheit. Und wenn wir das haben, dann wollen wir ein soziales Umfeld, dann wollen wir Freundschaften, bis dann hin zur Selbstverwirklichung und der Suche nach dem Sinn. Und die oberste Krone, die kam erst am Ende, kurz bevor er eigentlich dann auch gestorben ist, also der Abraham Maslow. Dann hat er nämlich noch diese Transzendenz oben hin, das ist nämlich die Suche nach Gott. Also, okay, das hat Maslow sicherlich sehr gut beobachtet, ja, und auch diese Bedürfnisse gut analysiert. Und er hat auch erkannt, dass der Mensch damit eigentlich nie zur Ruhe kommt. Und vielleicht hast du das auch schon bei dir erkannt, ja, bei dir beobachtet. Wir Menschen werden weitersuchen. Wir werden Beziehungen nachjagen. Und Selbstverwirklichung, das kommt eigentlich nie ans Ende. Und wenn wir in diesem Hamsterrad laufen, dann werden wir irgendwann ja, mit einem Herzinfarkt im Käfig kippen und doch irgendwie nie ans Ziel ankommen. Die Frage ist dann auch, ja, gibt es denn eine Alternative? Können wir mit unserem Leben ans Ziel kommen? Vielleicht ankommen? Da stellt sich wieder die Frage, wovon leben wir? Was brauchen wir zum Leben? Ich habe jetzt drei mögliche Antworten entdeckt. Ich verrate sie jetzt einfach schon mal gleich. Einmal Kuchen, Altbackenes und Brot. Kommen wir mal zum ersten Punkt. Kuchen. Ich wollte eigentlich einen Kuchen heute mitbringen. Ich habe gestern tatsächlich auch einen Kuchen da gehabt, aber am Abend war kein Kuchen mehr da. Deshalb habe ich heute Morgen geguckt, was haben wir denn noch so? Ich habe auch ein bisschen was gefunden. Das sieht man jetzt nicht, ne? Okay, weil man es nicht so sieht, dann esse ich mal da einen davon. Schmeckt auch ganz gut. Aber genau. Diese Frau da, die ihr da seht, Marie Antoinette, so wird es ausgesprochen. Das war eine Königin von Frankreich. Eigentlich war sie Österreicherin, aber sie war Königin von Frankreich, sie hat geheiratet. Es war eine schillernde Figur zu Zeiten der Französischen Revolution. Und da soll sie gesagt haben, als man sie gefragt hat, ja, das Volk hat Hunger. Und daraufhin antwortet sie, naja, wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie eben Kuchen essen. Das ist sehr provokant. Die Geschichte kennen wir auch. Oder viele. Vielleicht hat Madame ja nicht mehr genau gewusst, was Hunger eigentlich wirklich ist. War völlig entfremdet von der Not des Volkes. Aber ehrlich gesagt, dieses Bild hat mich nicht losgelassen, denn es trifft irgendwie erschreckend gut auf unsere heutige Gesellschaft, wenn wir mal ehrlich sind. Kuchen. suchen. Was denkst du? Wovon leben wir? Wenn das Brot in unserem Predigtext ein Bild dafür ist, was wir zum Leben wirklich brauchen, dann ist Kuchen ein Ausdruck für Luxus, für Überfluss, für Wohlstand. Die Urlaubsreise, das große Haus mit Pool, die Karriere, das sind alles Dinge, die sind Kuchen. Und ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft kennen wir das Brot vielleicht auch gar nicht mehr und stopfen uns mit Kuchen voll. Die Ärzte, die kennen die Folgeerscheinungen bei Wohlstandsernährung. Übergewicht, Diabetes Typ 2, Fehlernährung, Mangel an lebenswichtigen Nährstoffen. Das sind Diagnosen, die uns Ärzte, die uns der Arzt stellt, wenn unser Körper und wenn er unseren Körper unter die Lupe nimmt. Und die Frage ist auch, mit welchem Kuchen fütterst du deine Seele? Du und ich. Business, Party, beim Zocken immer der Beste sein, Geschwindigkeitsrausch. Woran leidet deine Seele? Und mit welchem Kuchen überfrachten wir unsere Seele, wo doch ein einfaches Wort, ein Stück Brot, das einzige wäre, was Not ist? Bevor wir also über das Brot sprechen, müssen wir erstmal eingestehen, dass wir uns mit Kuchen vollstopfen. Ich habe es jetzt mal reingebissen, ich habe es mal probiert, es ist süß. Ja, aber davon kann man nicht leben. Ich glaube, Marie Aronnettes Ratschlag, der wurde tatsächlich in die Tat umgesetzt. Weil die Menschen nämlich kein Brot mehr haben, haben wir begonnen, mit Kuchen uns vollzustopfen. Und in diesem Wortwitz zu bleiben, jetzt haben wir den Salat. Bei Jesus und bei Marie wollten die Menschen Brot zum Überleben. In der Geschichte aus der Bibel haben die Menschen das Brotwunder vom Vortag erlebt und wollen noch einmal Brot. Die Menschen wollen satt sein. Zeichen interessieren sie nicht. Dabei ist eine andere Not viel größer. Und die Speisung war ein Fingerzeig auf etwas viel Gewaltigeres. Doch sie wollten es nicht sehen. Und Jesus ermahnt die Menschen damals und er ermahnt uns auch heute. In Vers 27 können wir lesen, bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Jesus ist nicht die Tür zur Kuchenkammer, zum Schlaraffenland, da wo Lutscher an den Bäumen wachsen, wo es Leberwurstbrot umsonst gibt und Kuchen in Hülle und Fülle und so weiter. Er ist die Tür zum Leben. Wir nehmen uns jetzt mal ganz kurz Zeit zum Nachdenken mit zwei Fragen. Erstens, von welchem Kuchen erwarte ich mir ein erfülltes, zufriedenes Leben? Oder anders gesagt, wenn ich das habe, was dann geht es mir gut. Ja? Und die zweite Frage, wenn ich bete, ist Jesus dann für mich die Tür zum Schlaraffenland oder die Tür zum Leben? Vielleicht habt ihr die ein oder andere Antwort für euch gefunden. Dann machen wir jetzt weiter. Kommen wir zu dem Altbackenen. Die Menschen, die waren klug. Jesus sagte, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist. Und sie haben sofort verstanden, dass die Lösung irgendwas mit Gott zu tun haben muss. Dass Jesus auf einer geistlichen Ebene mit ihnen spricht. Und in ihrer jüdischen Tradition haben sie sofort gefragt, okay, was sollen wir tun? Was muss ich leisten? Fragst du dich das auch manchmal? Was muss ich tun? Was muss ich leisten? Wie kann ich mir diese unvergängliche Speise verdienen? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das sind große Fragen. Aber Jesus bringt eine doch sehr überraschende Antwort. In Vers 29, da sagt er, nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Also selbst der Glaube ist ein Geschenk. Leistung ist hier nicht gefragt. Ein zentraler Zugang zu der unvergänglichen Speise ist der Glaube. Und dieser Zugang steht jedem Menschen offen. Und wenn es um Religion geht, dann blicken die Zuhörer Jesu in ihrer Tradition zurück. Vor allem Juden haben das natürlich auch, eine lange Geschichte. Und zu den großen Glaubenserfahrungen des Volkes, bei Mose gab es Brot vom Himmel. Das ist die Überlieferung der Ahnen. Das sind die Erfahrungen der Väter, die Gottesbegegnungen der Väter. Das ist das Altbackene, das Brot von früher. Leben auch wir aus der Vergangenheit? Ist unser Glaube die Summe der Geschichten, die andere vielleicht erzählen, oder erleben wir das vielleicht doch selbst? Ich meine, tolle christliche Vorträge habe ich auch oft gehört. Ein überzeugender Prediger, ein super Pfarrer, Abenteuerbücher von Missionaren, coole Jugendgruppenleiter. Aber besteht mein Glaube aus den Erfahrungen der anderen, der Alten, oder erlebe ich ihn selbst? Und dann fordern die Menschen ein Zeichen und sie geben Jesus sogar einen Tipp. Beim nächsten Zeichen muss die Größenordnung einer Mosenummer sein, okay? So ungefähr. Du erinnerst dich, mitten in der Wüste und dann lässt Mose das Brot vom Himmel regnen. Wie wäre es mit so einem Wunder, Jesus? Das wäre in etwa, was wir uns vorstellen als Zeichen. Wenn du der bist, der du behauptest, dann könnten wir an dich glauben. Gib mir ein Zeichen, Gott, nur einmal, dann kann ich an dich glauben. Lass etwas Großes, Unmissverständliches sein. Eine gewaltige Erscheinung. Ja, dann könnte ich an dich glauben. Kommt dir vielleicht dieser Gedanke bekannt vor? In einer Auslegung zu dem Bibeltext habe ich den Satz gelesen, dass der geforderte Beweis wohl nicht der Anfang des Glaubens wäre, sondern das Ende. Ich finde, das leuchtet ein. Wenn ich Glaube bewiesen habe, dann löst er sich auf. Dann muss ich nicht mehr glauben, dann weiß ich es ja. Wenn ich Vertrauen nachgewiesen haben möchte, ist es kein Vertrauen mehr. Andererseits, ich kann es auch verstehen, wenn jemand verlangt, dass man an ihn glaubt, sein Leben auf ihn setzt, dann möchte man ja auch etwas Sicherheit haben. Aber wann kommt der Punkt, an dem Vertrauen beginnt? Die Leute aus der Geschichte, aus der Bibel, da haben sie am Tag zuvor eines der gewaltigsten Wunder erlebt. Ich meine, 5000 Männer wurden satt. Was wollen sie denn noch sehen, bevor sie glauben, bevor sie Jesus vertrauen? Was muss denn noch kommen, bevor Glaube beginnen kann? Was haben wir schon erlebt? Wollen wir ein Zeichen sehen? Bittest du um ein Zeichen? Auch wieder zum Nachdenken. Besteht dein Glaube aus alten Geschichten, aus altbackenem oder aus einer lebendigen Beziehung, die heute, die vielleicht auch in dieser Woche stattgefunden hat? Aus dem Kinderglauben, aus dem, was Oma erzählt hat, oder leben wir im Heute? Zerren wir von dem altbackenen Brot oder kommt unser Glaube frisch aus der Röhre? Machen wir doch mit dem dritten Punkt weiter. Kommen wir zum Brot. Welche Bedeutung hat Brot in einer Zeit, in der es auf jedem Fernsehsender 2 Kochshows gibt? Ich meine, wo Sternköche von den Vorzügen verschiedener Delikatessen vorschwemmen. Laffer, Lichter, Melzer, Schubeck, Zacherl und so weiter, wie die alle heißen. Man kann sie ja gar nicht mal alle aufzählen. Wo Salz nicht einfach Salz heißt. Wo Safran unbedingt aus dem Iran kommen muss. Oder wo eine Zutat, die man herkömmlich im Supermarkt bekommt, irgendwie suspekt vorkommt. Man isst nicht mehr, um satt zu werden, sondern um zu genießen. Kuchen eben. Jesus spricht von etwas ganz anderem. Es geht ihm nicht um Delikatessen. Das Brot, das Gott uns schenkt, wird uns auf eine ganz andere Art satt machen. So satt, dass wir nicht mehr hungern werden. Ich bin mir sicher, dass wenn ich dieses Brot hier esse, ich wesentlich satter werde am Ende als von den Süßigkeiten. Oder ist es zumindest ein ganz anderes Sättigungsgefühl? In Vers 33, da steht, und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Das Brot bei Mose ist vom Himmel gefallen. So wie Brot aus großer Höhe eben wegen der Erdanziehungskraft, da kannst du ja wenig entgegensetzen. Ja? Also fällt es vom Himmel. Aber das Brot Gottes, das fällt nicht. Es kommt. Dieses Brot ist eine Person. Jesus ist beim Thema plötzlich ganz woanders. Es geht nicht mehr um ein Stück gebackenen Teig und einen knurrenden Magen. Dieses Brot wird nicht gebacken, sondern vom Vater im Himmel gegeben. Es wird nicht verdient, sondern es wird geschenkt. Und dieses Brot ist auch nichts für das Loch im Bauch, sondern für das Loch in der Seele. Dieses Brot gibt der Welt das Leben. Und wenn das wahr ist, wenn wir das in den Kopf irgendwie kriegen, dann verstehen wir die Reaktion der Männer, die da sagen, Herr, gib uns immer solches Brot. Ist es auch dein Wunsch? Jesus gibt, was wir wirklich zum Leben brauchen. Jeden Tag, bis in Ewigkeit. Fernab von Torte oder Altbackenem. Kennst du die EU-Verordnung Nummer 1169/2011, die LMIV, die Lebensmittelinformationsverordnung? Laut dieser Verordnung müssen an Lebensmitteln in allen EU-Ländern einige Dinge zwingend ausgewiesen werden. Du findest das ja auch auf der Verpackung meistens. Zum Beispiel die Bezeichnung des Lebensmittels oder auch Verkehrsbezeichnung genannt, die Liste der Zutaten, das Mindesthaltbarkeitsdatum und die Firma, die Anschrift des Herstellers und so weiter. Und lass uns das doch mal für das Lebensbrot übertragen. Verkehrsbezeichnung. Verkehrsbezeichnung würde ich sagen, das Brot des Lebens. Ja? Der Hersteller, das ist der Schöpfer des Universums. Drittens, was sind denn die Zutaten? Zutaten für dieses Brot. Was sind die besonderen Nährstoffe? Und ich möchte nur einige nennen. Zum Beispiel, eine Zutat ist, dass du Gewissheit, die Gewissheit, geliebt und gewollt zu sein. Wenn das fehlt, wie entwickelt sich dann der Mensch? Selbsterkenntnis. Im Lichte Gottes, da braucht es keine Lebenslüge mehr. Wir können und wir erkennen, wie wir wirklich sind und bekommen die Freiheit, uns zu ändern. Die dritte Zutat, Vergebung, das gibt es nur bei Jesus. Die Möglichkeit zum Neuanfang. Die Hoffnung, wir müssen uns nicht an diese Beschränktheit unseres Lebens klammern und alles irgendwie aus diesem Leben erzwingen. Wir haben die lebendige Hoffnung, dass das Beste noch kommt. Und mit der Auferstehung Jesu hat er bewiesen, dass das Brot des Lebens satt macht. Und zwar weit über den Tod hinaus. Und dabei sind wir schon beim Mindesthaltbarkeitsdatum. Nämlich dieses Brot hat seine Wirkkraft weit über dieses Leben und über den Tod hinaus. Zu Beginn war meine Frage, wovon leben wir? Was ist die Antwort, die wir in der Bibel finden? Wir leben von diesem Brot. Wir leben von und mit Jesus. Friedrich von Bodelschwing sagte einmal sinngemäß, wir Christen sind Bettler. Genau wie alle anderen Menschen. Aber wir sind Bettler, die wissen, wo es Brot gibt. Wir haben uns gefragt, wovon leben wir? Von Kuchen, von Altbackenem oder wirklich von dem Brot des Lebens. Und ich weiß jetzt nicht, wo du jetzt gerade gedanklich bist, ob Jesus wirklich der existenzielle Bestandteil deines Lebens ist oder ob bloß die Körnerverzierung auf deinem Wohlstandskuchen. Ich werde intensiv darüber nachdenken, ich persönlich, und auch zu Gott beten. Und vielleicht möchtest du das auch tun. Was aber wichtig ist, ist die regelmäßige Ernährung. Ist Jesus ein Fertigprodukt, vorgekocht, vorgekaut und tiefgefroren, ein Glaube aus der Mikrowelle? Brauchen wir Jesus nur für einen kleinen Hunger zwischendurch? Wenn wir gerade so Not haben, dann ist immer so ein Jesusriegel zur Hand zu nehmen, aber ansonsten Kuchen? Nimm Jesus als dein Grundnahrungsmittel. Es ist total einfach. Sprich mit ihm, ganz ehrlich und offen. Vielleicht hast du noch nie gebetet. Dann ist heute der richtige Zeitpunkt für dich. Sag ihm, dass er dein Leben satt machen darf. Und vielleicht bist du auch schon länger mit Jesus unterwegs, aber in letzter Zeit hast du nicht mehr gebetet. Der Kuchen war einfach zu lecker. Auch dein Leben will Jesus jeden Tag wieder satt machen. Bete zu Jesus. Jesus ist das Brot des Lebens. Amen.